Hast du gewusst, dass der größte Apfel der Welt 1,84 Kilogramm wog? Außerdem erreichte der lauteste Biss in einen Apfel, der jemals gemessen wurde, 79,1 Dezibel. Und das ist ungefähr so laut wie ein Motorrad. Mit diesen Food Facts begrüße ich dich recht herzlich zu einer weiteren Folge von Food Fact Stories. Expertinnen und Experten aus der Lebensmittelbranche erklären dir in jeder Folge ein bestimmtes Lebensmittel im Detail. Alles unter dem Motto From Farm to Fork. So kannst du am Ende jeder Folge die Qualität eines Produktes besser bewerten und vielleicht schon bei deinem nächsten Lebensmitteleinkauf eine bewusstere Kaufentscheidung treffen. Das heutige Interview führe ich mit Stefan Reiter vom Naturhof Reiter und der wird uns genau erklären, was Most ist und wie die Mostherstellung funktioniert. Viel Spaß beim Zuhören! Ich befinde mich hier gerade mit dem Stefan Reiter im womöglich schönsten Studio, in dem ich bis jetzt gesessen bin. Nämlich wir befinden uns hier direkt in den Obstplantagen und neben uns hört ihr wahrscheinlich gackern die Hühner. Und es ist wirklich ein Traumtag heute und ich freue mich schon besonders auf das Interview. Hallo Stefan.
Hallo Magdalena. Es freut mich auch, dass du mich interviewst und dass wir eben heute so ein schönes Wetter haben, dass wir das Außenstudio genießen können.
Perfekt. Magst du dich vielleicht für unsere Zuhörerinnen vorstellen?
Ich bin der Stefan Reiter. Wir befinden uns da jetzt auf meinem Betrieb in Oberösterreich, in Lakirchen. Ich habe den Betrieb vor 5 Jahren von meinen Eltern übernommen, aber schon lange Jahre immer mitgearbeitet. Und wir bauen jetzt den Betrieb zunehmend in Richtung Mostproduktion, Softproduktion, Essig- und Obstverarbeitung aus. Wir machen seit 30 Jahren Direktvermarktung, ob Hof und am Bauernmarkt, Milchprodukte und eben auch mit den Obstprodukten. Ich bin aber nicht nur Obst- und Softbauer, sondern ich arbeite eben auch noch als Angestellter, als Elektronikentwickler. Und das eine ist halt die Arbeit mit dem Computer, mit dem Kopf und das andere in der Landwirtschaft ist ein bisschen die Arbeit mit den Händen. Das erdet mich wieder ein bisschen und das ist so ein bisschen der Ausgleich dazu.
Ich glaube, es gibt einfach ganz viele Bauern und Bäuerinnen, die das sozusagen als Zweitberufung machen und das ist sehr bewundernswert. Du hast ja mehrere Produkte, wie du schon erwähnt hast. Du hast den Saft, du verkaufst Obst, du hast Essig und wir werden uns heute aber speziell über den Most unterhalten. Gleich mal als erstes, was ist eigentlich Most?
Most ist, also obwohl Österreich relativ klein ist, gibt es trotzdem zwei Begriffe für Most. Das eine ist der klassische Traubenmost. Das heißt, das ist, wenn man einen Wein macht aus Trauben, der gepresste Traubensaft, nicht alkoholisch. Oder das zweite, von dem wir jetzt eigentlich immer reden, ist der Obstwein aus Äpfeln und Birnen, der vergoren ist und eben alkoholhaltig ist. Das heißt, der Most, von dem wir heute reden, da geht es um einen Apfelmost, einen Birnenmost oder eben einen Apfelbirnen mischt.
Magst du uns vielleicht einen Überblick geben über deine Arbeit, wenn man jetzt zum Beispiel bei der Ernte anfängt, bis zum Abfüllen in die Flasche? Was passiert da alles dazwischen, bis es sozusagen vom Apfel oder von der Birne bis zum fertigen Most wird?
Starten tut alles mit der Ernte im Herbst eigentlich. Je nach Sorte, früher oder später, wird das Obst meist gepflückt dann. Dann wird es gewaschen, gemahlen und gepresst. Das sind so die ersten Arbeitsschritte, die noch für jedes Produkt gleich sind. Und danach beginnt man die Schönung, beziehungsweise direkt beim Pressen noch kommt die Enzymierung für die Produkte. Schönung heißt, dass man aus einem trüben Saft einen klaren Saft gewinnt. Und man holt damit die Trubstoffe raus, Verunreinigungen und so weiter, dass man ein sauberes und ein reines und auch im Geschmack ein reintönigeres Produkt kriegt. Und nach der Schönung wird der Apfelsaft direkt dann eben abgefüllt in die Behälter, in die Flaschen in dem Fall. Oder man schickt den Most in die Gärung. Und in der Gärung verbleibt er dann für 3 bis 4 Wochen. Dauert normalerweise die Gärphase. Danach ist wenn die Gärung vollständig erfolgt ist, der Zucker vollständig in Alkohol umgewandelt und der Most fertig. Dann wird er meist noch filtriert und eben in die Flaschen gefüllt.
Wenn du sagst, du schickst den Most in die Gärung, wie startet die Gärung? Passiert das von alleine oder musst du da irgendwas zusetzen oder lässt man den einfach stehen und irgendwas passiert? Und
also du kannst alles machen, was du jetzt gerade beschrieben hast. Du kannst ihn stehen lassen. Also die Gärung selbst erfolgt durch Hefe und die Hefen fressen den Zucker und scheiden dann Alkohol aus und brauchen auch ein bisschen Nährstoffe nebenbei. Und wenn man jetzt Spontangärung, sogenannte, vornimmt, dass man mit Wildhefen arbeitet, dann tut man quasi nichts damit. Dann fangen die einfach so zum Gären. Mhm. Oder du nimmst Reinzuchthefen, wo einfach geprüft ist, wo sichergestellt ist, dass die sauber und rasch durchgären und ein ordentliches Produkt daraus entsteht. Bei den Wildhefen ist es immer schwierig. Wir haben in der Luft rund um uns und auf die Oberflächen von den Öpfen und von allem immer Hefen drauf. Und es gibt ja zigtausende Hefestämme. Und je nachdem, was für Hefestamm sich dann durchsetzt in der Gärung, kriegt man halt dann das eine oder andere Produkt. Ein Kollege von mir hat einmal gesagt, dass 80% der Hefen, die auf der Apfeloberfläche sind, von einer bestimmten Art sind, die nicht alkoholtolerant ist. Das heißt, fängt der Most zum Gären an und gärt er bis zum Alkoholgehalt von ungefähr 2 Volumenprozent. Und dann ist der Alkoholgehalt hoch genug, dass der Alkoholgehalt in dem Most die Hefen umbringt. Und du hast aber immer nur einen Restzucker drinnen im Most und hast aber keine saubere Gärung gehabt.
Mhm. Und dann hat man sozusagen nicht den Alkoholgehalt, den man will, und die Hefen sind schon abgestorben und dann kann man eigentlich...
Hat
man kein richtiges Endprodukt.
Du hast kein richtiges Endprodukt, es ist nicht so sauber im Geschmack und du musst halt die Gärung dann wieder in Gang bringen. Also das ist ein Gärstopper, der eigentlich unerwünscht ist. Und ich arbeite eigentlich ausschließlich mit Reinzuchthefen. Das heißt, ich gebe die Kultur zu Beginn der Gärung dazu. Dann vermehren sie die Hefen langsam, bauen sie auf. Und in der Hauptgärphase muss man das Produkt dann idealerweise also ein bisschen kühlen, die Temperatur beobachten, dass es nicht zu warm wird, weil dann entstehen wieder Geschmacksnoten, die man nicht haben will muss. Und Hefenahrung, je nach Bedarf, wird dann auch noch zugesetzt, dass die Hefen ordentlich auch arbeiten können, weil Fehlgärungen oder Fehltöne im Most entstehen können, die eben durch mangelhafte Nährstoffversorgung von den Hefen verursacht werden.
Mhm. Also da hört man jetzt schon heraus, dass es ziemlich komplex ist und dass man eigentlich immer sozusagen drauf schauen muss, dass das eh passt, und das hört sich auch so an, wie man da einfach sehr, sehr, sehr viel probieren muss auch. Jetzt habe ich auf deiner Webseite gesehen, du verkaufst auch Jungmost. Den Begriff habe ich so noch nie gehört. Magst du uns vielleicht erklären, was der Unterschied zu einem normalen Most ist?
Also Jungmost ist vergleichbar zum Weinbereich, dem Junker. Der Jungmost ist immer der erste Most der Saison, ein frischer Most immer wieder, und ist in Summe eine Aktion in Oberösterreich von der Landwirtschaftskammer Oberösterreich. Gibt es in anderen Bundesländern ebenso. Und man kann dann einen Most einreichen zur Qualitätsbewertung. Der geht dann nach Klosterneuburg, wird dann analytisch und sensorisch analysiert. Wenn er quasi für gut befunden wird, dann kriegt er das Qualitätssiegel, dann darf er den Staatsadler tragen und wird dann in einer einheitlichen Flaschen abgefüllt mit einem einheitlichen Etikett und darf dann oberösterreichweit verkauft werden, zu einem fixen Preis. Der Jungmost in Oberösterreich ist ja so, da machen jedes Jahr um die 20 Produzenten mit, und wer dann da teilnimmt und wo der Most eben für gut befunden wurde, der darf ihm dann und kann dann sein Jungmost dann in der einheitlichen Aufmachung halt verkaufen.
Also ist es sozusagen ein richtig spezielles Produkt vom Most oder ist es geschmacklich sehr anders?
Man kennt im Geschmack einen Unterschied zwischen altem Most und frischem Most. Es ist jetzt nicht das eine besser und das andere schlechter. Es ist einfach gereifter, ist halt der alte, und der frische, also wenn ein Most frisch ist irgendwo, dann kommen oft noch ein bisschen so spitze Noten vor und dann ist er noch oft ein bisschen Säure betont und so weiter. Je älter das wird, umso mehr harmonisiert sich das Ganze dann. Mhm. Ich kenne Kunden, die sagen, sie wollen keinen frischen Most und sie wollen auch keinen frischen Wein, sondern sie wollen ein gereiftes Produkt haben, weil ihnen das einfach besser schmeckt. Mhm. Und mit dem Jungmost ist immer sichergestellt, dass du immer quasi beim Frischen, beim Fruchtigen bist und beim frischen Produkt wieder.
Mhm. Wenn wir jetzt schon gerade beim Geschmack, bei der Sensorik sind, in der Weinkunde kennt man das ja sozusagen, das ist ja das sehr weit verbreitet, dieses Fachsimpeln, also diese Sommeliers, die entscheiden dann über gute, schlechte Qualität. Und gibt es sowas beim Most auch? Also gibt es Indikatoren oder gibt es Anzeichen, was jetzt der hochwertige Most ist? Oder gibt es da solche Beschreibungen wie, der hat viel Säure, der ist im Abgang schlecht oder der ist blumig oder wie man es halt so kennt auch?
Also das ist eine sehr umfangreiche Frage jetzt eigentlich und du hast da schon einiges jetzt vorweggenommen oder muss ich ein bisschen ausholen. Also ich habe 2018 die Ausbildung zum Most-Sommelier gemacht, auch, wo eben die Sensorik auch ein großer Teil davon ist. Und natürlich kann man einen Most, einen Obstwein beschreiben wie einen Wein. Es ist auch dasselbe Beschreibeschema. Es ist ja auch kein anderes Produkt. Es ist nur die Ursprungsfrucht das andere. Also es ist nicht die Traube, sondern Apfel und Birne. Und von dem her sind die Verarbeitungsschritte dieselben und auch die sensorische Bewertung ist eigentlich sehr ähnlich. Also es sind dieselben Begriffe. Du hast in deiner Frage erwähnt den Wert der Säure zum Beispiel. Säure ist zwar auch ein sensorischer Wert, ist aber beim Most einer der wenigen analytischen Werte. Das heißt, also du brauchst einen gewissen Säuregehalt und du brauchst einen gewissen Alkoholgehalt. Und der dritte analytische Wert ist der Restzucker. Und das sind eigentlich drei wichtige Parameter, an denen man das Aroma und den Geschmack vom Most ein bisschen aufhängen kann. Je nach Obstsorte gibt es säurebetonte Produkte, also es gibt mordsaure Äpfel und natürlich wird dann auch der Saft und der Most draus säurebetont. Wenn wir in Richtung Birne gehen, dann sind wir mehr beim Zucker daheim, weniger Säure und kriegt einfach andere Produkte. Also der Säuregehalt ist eher ein analytischer Wert, den man auch sensorisch im Labor super ermitteln kann. Und die sensorischen Werte, die Breite am Gaumen, der Abgang, die Fülle, da gibt es eine ganze Palette von Fachbegriffen. Wer sich mit Wein beschäftigt, kennt die. Es gibt auch zum Beispiel so ein Bewertungsvorschlag, das habe ich jetzt mitgenommen. Das ist das sogenannte Aromarad, wo man dann je nach Kategorie die Begriffe aufgeschlüsselt findet und man verkostet den Most dann in dem Fall und versucht, dass man eben anhand dieser Kategorien einordnet, damit er dann auch für Mostkenner und für Sommeliers vergleichbar wird. Mhm. Also wenn man sagt, der hat eine blumige Note oder eine erdige Note oder geht in Richtung Veilchen, dann weiß ein Kenner ungefähr, was einem da erwartet.
Mhm. Sehr spannend. Also dieses Aromarad, das hat mir der Stefan vorher schon gezeigt, das werde ich euch auf jeden Fall in die Shownotes stellen und als Foto auf Instagram und Facebook posten, damit ihr da auch ein bisschen Most verkosten könnt und euch da ein bisschen fachlich austauschen könnt und eure Geschmäcker auf die Probe stellen könnt. Was ich mich immer frage ist, man ist im Supermarkt, man hat verschiedene Äpfel, es gibt verschiedene Sorten, es gibt verschiedene Birnensorten. Gibt es jetzt bestimmte Apfel- oder Birnensorten, die sehr gut für die Mostherstellung geeignet sind oder kann man prinzipiell sagen, eigentlich kann man es mit jedem versuchen? Oder haben sich da schon gewisse Sorten bewährt?
Prinzipiell kann man es mit jeder Sorte versuchen. Es gibt eben auch breite Paletten von verschiedenen Weinen, je nachdem, was halt in welcher Region gerade verfügbar ist. Also wo halt, wie gesagt, wo viel Öpfelbaumstängel gibt es für Apfelmost, wo viel Birnenstängel gibt es für Birnenmost. In der Wachau gibt es auch Marillenmost und so weiter. Also man kann es mit allem probieren. Und man kann alles vergären lassen, solange ein Zucker vorhanden ist und solange sich die Säure in gewisse Grenzen hält und so weiter. Ob das Produkt dann allerdings gut ist und einem selber schmeckt, ist halt dann eine andere Frage. Also es gibt Obstsorten, die, wie soll ich das jetzt erklären? Also jede Obstsorte hat ihre Spezialität. Wir sitzen jetzt in der Obstplantage. Links von uns ist eine Reihe 200 Meter mit Obstbäumen der Sorte Remo. Und der Remo ist ein säurebetonter Apfel. Das heißt, wenn man da reinbeißt, da schmeckt man, das ist ein saurer Apfel. Der ist bei uns auf dem sauren Ende vom Spektrum. Wenn man sich an Golden Delicious zum Beispiel in Erinnerung ruft und in den reinbeißt, da ist eher der Zucker im Vordergrund. Da ist weniger die Säure da. Und je nachdem, in was für Richtung, dass man seinen Most haben möchte, mischt man dann eben die Sorten, damit man eben ein harmonisches Zuckersäurespiel im Soft zusammenbringt und im Most dann eben auch der Säuregehalt das Aroma unterstützt und jetzt nicht dominiert.
Die Säure ist ja immer auch wichtig irgendwie für das Aroma, weil man kennt das ja zum Beispiel. Man gibt zum Beispiel beim Risotto noch ein bisschen Zitrone rein oder man gibt bei einem sauren Gericht noch ein bisschen Zucker rein. Das ist einfach dieser Ausgleich.
Genau, also Leute, die sich mit mir ein bisschen intensiver unterhalten, sind oft verwundert, wie schnell das Gespräch dann also in Richtung Säure geht. Die Säure ist einer von den drei Grundpfeiler des Aromas jetzt im Obst und beim Saft. Also Zucker, Säure und beim Most der Alkoholgehalt, wobei der Alkoholgehalt sich aus dem Zucker ergibt und eine gewisse Säure für uns Menschen einfach angenehm ist und schmeckt.
Du hast ja seit heuer auch einen Cider und jetzt interessiert mich und euch wahrscheinlich auch da draußen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Most und Cider?
Kurz gesagt, ein Cider ist eine Mischung aus vergorenen Most und Saft. Zwei Drittel Most, ein Drittel Apfelsaft beim Apfelsaft bei uns zum Beispiel. Und dann eben üblicherweise mit viel Kohlensäure abgefüllt. Das ist jetzt ein Cider. Und warum macht man Cider oder warum kommt der Cider so gut an? Wo der klassische Most, der Obstwein, trocken oder extra trocken ausgebaut ist, das heißt, er hat so gut wie keinen Restzucker mehr, bringt die Fruchtsaftkomponente im Cider wieder viel Zucker dazu. Das macht ein Produkt für uns Menschen im Normalfall, also es schmeckt uns dann einfach, wenn ein bisschen Zucker drinnen ist, ein bisschen Säure drinnen ist. Und beim Cider ist es also so, dass Alkohol auch noch drinnen ist. Und die Kohlensäure macht das Prickelnde, es ist ein bisschen ein erfrischendes Gefühl. Du kriegst beim Cider ein rundes Produkt, das eigentlich direkt trinkfertig ist, wogegen sie viele meiner Kunden an Most zum Beispiel spritzen mit einem Sodawasser, Mineralwasser, damit sie das Prickelnde reinkriegen.
Wenn wir jetzt im Supermarkt stehen oder beim Bauernmarkt stehen und wir wollen jetzt sozusagen am Most qualitativ bewerten, wie kann ich überhaupt als Konsument wissen, okay, das ist jetzt qualitativ hochwertiger Most. Gibt es da Qualitätsunterschiede? Oder?
Es gibt Qualitätsunterschiede und jeder Mosttrinker kennt das und hat das auch schon erlebt, dass einfach der Most von Bauer zu Bauer unterschiedlich schmeckt. Und damit man da ein bisschen einheitliche Standards kriegt, beziehungsweise damit es für den Konsumenten ein Siegel gibt, wo ersichtlich ist, dass das Produkt gut ist, ist vor einigen Jahren die Obstweinverordnung so umgestaltet worden, dass es jetzt eben verschiedene Qualitätsstufen gibt. Die höchste Qualitätsstufe ist Qualitätsobstwein mit staatlicher Prüfnummer. Das bedeutet, dass der Most vor der Abfüllung an die Bundesanstalt für Weinbau nach Eisenstadt oder Klosterneuburg geschickt wird, dort analytisch und sensorisch überprüft wird, ob er eben entspricht, beziehungsweise ob er auch fehlerfrei ist vom Aroma her. Wenn er diese Prüfung besteht, dann wird ihm Prüfnummer verliehen und der Most darf dann am Verschluss den Staatsadler tragen. Ich habe da eine Flasche jetzt in meiner Hand, wo oben der Adler eben drauf ist und am Etikett hat man dann die Prüfnummer drauf.
Das heißt, der Adler und die Prüfnummer sind schon mal ein Qualitätshinweis.
Das sind ein Qualitätshinweis. Das Produkt ist auf jeden Fall fehlerfrei. Es gibt ein paar klassische Mostfehler, die das Produkt nicht aufweist. Und für den Kunden ist nachvollziehbar anhand der Prüfnummer, dass er, wenn er eine Flasche kauft von dem Most und er kauft ein halbes Jahr später eine Flasche mit derselben Prüfnummer, dass das auch wirklich derselbe Most ist.
Und gibt es irgendwie auch Vorschriften, was Alkoholgehalt betrifft?
Es gibt Mindestwerte und Maximalwerte für Alkohol, für Zucker und Restzuckergehalt und Säure eben. Also die drei Protagonisten, das ist geregelt.
Und in deiner Hand hältst du ja gerade deinen Qualitätswein namens Primo. Was hat der zum Beispiel für einen Alkoholgehalt?
Der Primo, den ich in meiner Hand halte, das ist mein Abschlussprojekt von meiner Mostsommelier-Ausbildung. Den haben wir ins Leben gerufen, das ist ein Apfel-Birnen-Cuvée und der Primo ist immer der beste Most eines Jahrganges von mir. Das heißt, ich verarbeite im Herbst das Obst, mache einen Most draus und dann schauen wir im Winter, okay, was ist jetzt ein Most, der uns wirklich gut schmeckt? Das ist immer sehr schwierig, weil eigentlich alle Moste gut sind, aber der beste wird dann auserkoren wird nach Klosterneuburg geschickt, analysiert und kriegt die Prüfnummer dann und dann füllen wir in die Flaschen. Und das ist dann mein Primo, mein Spitzenprodukt unter Anführungszeichen.
Das heißt, du steckst ja sehr viel Herzblut in dein Produkt rein. Und wenn man sich jetzt nochmal auf die Gärung zurückkommt, kann es zum Beispiel auch passieren, dass jetzt ein Most ungewollt zu Essig zum Beispiel vergoren wird oder zu Essig wird. Kann man das irgendwie verhindern?
Most und Saft sind lebende Produkte, vor allem der Most. Also der wird eigentlich geschönt und danach schickst du in die Gärung. Dort arbeiten dann die Hefen, also das heißt, es fängt eine Hefekultur zum Leben an da drin, breitet sie aus, wandelt um, es entsteht Wärme. Je nachdem, nach Lagerung hat man dann mehr oder weniger Sauerstoffkontakt und das befördert wieder die Mikroorganismen und dann liegt das Produkt im Tank und lagert und je nachdem, wie schnell du es dann sauber hinkriegst, abziehst vom Gelege, von der abgestorbenen Hefe, hast dann eine gewisse Standzeit auf der Hefe wieder und dann lagert es im Tank nur ein paar Monate und bis er dann in die Flaschen kommt, ist ja einiges passiert. Und du hast immer das Risiko, dass irgendwas passiert mit dem Most, unter Anführungszeichen. Und passieren heißt, dass sie irgendwelche Aromen bilden durch Mikroorganismen oder bakterielle Infektionen, die du dann im Most drinnen hast und die du einfach nicht haben willst. Mhm. Damit sind wir jetzt bei den klassischen Mostfehler, bei den sogenannten. Da gibt es ein paar Risikofaktoren und der Essigstich ist einer davon. Das schmeckt man sensorisch einfach aus. Also Essigstich ist ein ganz klassischer Mostfehler, der oft passiert, wenn man, wie du vorhin erwähnt hast, nichts tut mit dem Most. Wenn man einfach in ein Fassel tut, stehen lässt, vergären lässt und ja, kann einfach da so ein Fehlton entstehen. Mhm. Und es gibt andere Fehltöne auch noch, also ein Büchser, ein Pferdeschweiß oder Aldehydton und so weiter, die auch unterschiedliche Ursachen haben. Und da gibt es ein paar so Sachen und je mehr und intensiver ich mich mit der Mostproduktion und Softproduktion beschäftige, umso mehr komme ich drauf, wie wenig das ich eigentlich weiß.
Das ist witzig, weil eines meiner Interviews war ja auch über Kaffee und da hat mein Interviewpartner, der Lukas, hat auch genau dasselbe gesagt. Er hat gesagt, je mehr er sich zum Röster hinstellt und röstet, desto mehr Fragen tauchen auf, im Prinzip.
Es ist wirklich, also mit der Ausbildung zum Most-Sommelier oder Sensorik-Schulungen oder Seminare, die man besucht, Schulungen mit Kollegen, die man redet, da tauchen eigentlich immer mehr Fragen auf und interessante Themen und ja, man glaubt, man ist auf einem Stand, man kennt sie aus und eigentlich, ja, das Feld ist so groß und so weit, also und es gibt so viele Themen.
Ja, und das finde ich auch irgendwie das Schöne bei Lebensmitteln, weil am Ende muss das Produkt ja auch schmecken und es ist ja bekanntlich Geschmackssache, das heißt, da gibt es einfach unzählige Möglichkeiten, wie man ein Produkt machen kann und es ist eben ein lebendes Produkt.
Deswegen. Genau. Also wenn wir auf den Geschmack nochmal zurückgehen und auf die Mostfehler jetzt. Es gibt einen Mostfehler, der durch Brettanomyces-Hefen verursacht wird. Das ist bei uns Pferdeschweißton. Es gibt ganze Regionen in Frankreich, wo der Most so schmeckt.
Aha, weil die diesen Geschmack einfach gewöhnt sind.
Genau, von jeher haben die diese Hefen drinnen in ihre Fässer, in die Holzfässer. Und da schmeckt in der ganzen Region der Most oder in Frankreich ist es der Cidre. Da schmeckt der Cidre so. Und wir waren in Frankreich und ich habe zwei Mostkost und sage zu dem Mann, der Pferdeschweiß, also das kann ich nicht als Most verkaufen. Und dann habe ich geredet mit den Franzosen und sie sagen, na, so muss dieser Most schmecken. Ja. Das ist der Geschmack. Und also darum ist es schwierig, weil das einfach ein lebendes Produkt ist. In der Region schmeckt der Most so und die Leute wollen das so. Mhm. Und wenn dann ein Most kommt, der die Note nicht hat, das schmeckt für den nicht nach einem Most.
Ja. Sehr interessant. Glaubst du prinzipiell, dass das alkoholische Getränk Most unterschätzt wird? Im Vergleich zum Wein, wenn man jetzt genauer sein will.
Ja, unterschätzt ist vielleicht der falsche Begriff. Ich glaube nicht, dass er unterschätzt wird. Er hat einfach ein anderes Image, das aus der Vergangenheit kommt. Und wir professionelle Mostproduzenten, sage ich mal, wir schauen, dass wir das Image in eine andere Richtung jetzt bringen. Das heißt, früher war der Most ein Haustrunk. In jedem Haus, wo es Öpfelbaum gegeben hat, hat es einen Most gegeben. Und auf die Bauernhöfe hat man das immer dazu getrunken. Die Klöster haben sich im Mittelalter schon auf die Brauerei gestürzt und die haben halt früher Bier gemacht immer. Jetzt hat es in die Klöster halt wieder Bier gegeben. In die Weinbauregionen hat es einen Wein gegeben, weil sie einen Wein gehabt haben. Und in die Bauernhäuser bei den Öpfelbaum hat es halt wieder einen Most gegeben. Der Wein hat halt schon Jahrzehnte der Imagearbeit hinter sich. Ist jetzt da vom Niveau, wo er halt ist. Und der Most erlebt jetzt schon langsam eine Renaissance, muss ich sagen. Also man schaut, dass man das Image irgendwo hebt, jetzt mit Produkten wie am Cider zum Beispiel oder halbsüße Mostprodukte oder Mostmischgetränke gibt es mehr und mehr. Kommt auch wieder in der Gastronomie und bei den Kunden wird das gefragt. Da ja, erleben wir, gesagt, eine Renaissance vom Most, auch mit der Professionalisierung der Mostproduktion von den Leuten. Und die Leute machen selber daheim wieder viel mehr Most, weil sie einfach selber wieder was machen wollen als Most. Mhm. Und du hast da ja super Möglichkeiten mit Most.
Das heißt, wenn ich das jetzt irgendwie so zusammenfassen darf, es ist einfach sehr wichtig, dass es Menschen wie dich gibt, die wirklich auch eben wieder diese Imageaufbesserung machen, dass es bei den Leuten jetzt wieder ankommt, weil ich kann jetzt zum Beispiel nur für mich sprechen. Ich habe jetzt mich nie intensiv mit Most beschäftigt und für mich ist einfach, ja, eben wie du gesagt hast, die Bauernhäuser haben das früher einfach dazu getrunken, aber mir war jetzt nicht im Sinn, dass das jetzt eigentlich so ein hochwertiges Produkt wie ein Wein ist. Und das ist eigentlich sehr wichtig, dass dann Menschen wie du das wieder in die Welt hinaustragen.
Ja, es ist ein Wein, es ist ein Obstwein, es ist sogar ein Weißwein eigentlich. Es hat halt einfach einen anderen Begriff und wir erleben zumindest in Oberösterreich ja jetzt auch aktuell in den letzten Jahren eine Renaissance von Mooskosten zum Beispiel. Mhm. Und auch die Auseinandersetzung mit Lebensmitteln, also Magdalena, dass wir zwar da jetzt sitzen, zeigt ja auch, dass die Leute sich interessieren für das Thema Lebensmittelproduktion. Wo kommen die Sachen her, was kaufe ich eigentlich, was trinke ich, was esse ich, was genieße ich. Und das wird mehr in Zukunft. Und natürlich schauen wir, dass wir unser Produkt als Getränke oder Soft- und Mostproduzenten, dass wir unserem Produkt den Stellenwert kriegen, dem das Produkt auf jeden Fall gerecht wird.
Mhm. Ja, also auf jeden Fall eine schöne Entwicklung. Ganz zum Schluss jetzt, wie trinkst du Most am liebsten? Gibt es irgendein sommerliches Mixgetränk oder eine Empfehlung von dir oder ist einfach der pure Genuss das Wahre? Hast du irgendeine Empfehlung für uns?
Also eine pauschale Empfehlung gibt es nicht. Es ist immer eine Frage, was für Most hat man da, was für Produkt ist verfügbar, was hat man für Auswahl und wo ist der eigene Geschmack. Also vom Restzuckergehalt ist man eher auf der trockenen Seite oder ist man eher auf der halbtrocken, lieblichen Seite. Was meine Erfahrung ist, dass der meiste Most getrunken wird als gespritzter Most bei uns. Mit Mineralwasser im Sommer ist eigentlich ein Sommergetränk. Mir am liebsten ist jetzt der Cider. Ich mag die süßen Sachen, ich mag den Apfelsaft voll gern. Ich trinke einen Cider und ja.
Also ich habe ja noch jetzt nicht die Möglichkeit gehabt, deinen Most zu kosten, aber ich glaube, das werden wir jetzt dann gleich machen.
Das müssen wir ändern.
Genau, das müssen wir ändern. Ich freue mich schon richtig drauf und Stefan, danke fürs Interview.
Ja, danke. Ich freue mich, dass wir uns heute da treffen am Kinder, dass ich ein bisschen was habe erzählen können.
Das war die 6. Folge von Foodfact Stories. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann folge mir einfach unter Foodfact Stories auf Instagram oder Facebook. Mittlerweile konnte ich mich ja schon ein bisschen durchs Most-Sortiment vom Stefan durchkosten und ich muss wirklich sagen, dass ich begeistert bin. Ich kannte Most bis jetzt nur als trübes Getränk, das mir für meinen Geschmack etwas zu bitter war. Aber der Most vom Stefan, vor allem der Primo, der ist wirklich nicht zu vergleichen mit so einem Most, wie ich ihn bisher kannte. Nämlich der Primo zum Beispiel, das ist eine ganz klare Flüssigkeit und wenn man den in einen Weinglas noch dazu gibt, dann hat er wirklich einen sehr angenehmen und ausgeglichenen Geschmack. Und den Cider kann ich übrigens auch sehr empfehlen. Aber am besten, ihr schaut einfach selbst auf die Website naturhof.at und da kann man dann auch im Online-Shop super beim Stefan bestellen. Euch ist wahrscheinlich auch aufgefallen, dass ich leider vor 2 Wochen keine Folge gepostet habe. Mir ist es nämlich besonders wichtig, dass ich meinen Interviewpartnern persönlich gegenüber sitzen kann. Und das ist jetzt leider eben nicht gegangen, aber ab jetzt gibt es wieder alle 2 Wochen eine Folge. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch mal ganz herzlich bei euch bedanken für euer positives Feedback, was ich in den letzten Wochen zum Podcast erhalten habe. Mir ist nämlich das Thema Lebensmittelherkunft und die Herstellung wirklich eine Herzensangelegenheit. Und es ist einfach schön zu sehen, dass es viele Menschen gibt, denen diese Themen auch nicht egal sind und dass da vor allem auch das Interesse besteht. Ich freue mich natürlich, wenn ihr mir auf iTunes eine Bewertung abgibt, damit der Podcast noch viele Menschen erreichen kann. Tschüss und bis zum nächsten Mal.